Mit 12 Jahren haben meine Eltern mich auf ein CVDM-Jugendcamp geschickt. Wir waren relativ arm. Meine Eltern hatten nicht das Geld, um mit uns 4 Jungs in den Urlaub zu gehen. Und wir waren jetzt kein gläubiges Elternhaus. Aber CVDM hat wunderbare Jungschaft-Freizeiten angeboten. Da haben meine Eltern uns dort mitgeschickt zur Jungschaft-Freizeit. Und da war ich also mit 12 auf der Jungschaft-Freizeit. Ein klasse Sekretär vom CVDM hat diese Freizeit geleitet, wundervolle Andachten gehalten, richtig tiefgläubiger Mann. Und an einem Abend saßen wir am Lagerfeuer zusammen und er erzählte irgendeine Andacht von Jesus. Und am Ende dieser Zeit sagte er, wer heute Jesus in sein Leben einladen will, der darf zurückbleiben, alle anderen ab ins Bett. So macht man das. Also es war attraktiv, zurückzubleiben. Aber der eigentliche Punkt war, ich spürte so dieses Ziehen des Heiligen Geistes. Michael, das ist richtig. Vertrau dein Leben Jesus an. Aber ich habe mich dagegen entschieden. Ich ging ins Bett. Da war ich noch anständig. Aber ich kam von dieser Freizeit zurück mit der Entscheidung, ich werde keine Autoritäten mehr akzeptieren. Meine Eltern nicht, meine Lehrer nicht, lieben Gott sowieso schon gar nicht. Ja, ist mir völlig egal, was alle anderen denken. Ich lebe jetzt mein Leben. Und es war damals ja auch ein bisschen so die Zeit der Rebellion, Hippie-Zeit und so weiter. So dieser Spirit, diese Haltung hat mich sozusagen da ergriffen, erfasst und gesagt, ich werde jetzt mein Leben leben und das habe ich gemacht. Und wenn ich was mache, mache ich es mit Überzeugung und konsequent. Ich bin nach Hause gegangen, habe innerlich gesagt, so alles andere ist mir egal. Ich tue nur noch das, was ich tun will, irgendwie im Rahmen der Möglichkeiten, die mir gegeben sind. Und von diesem Tag an hatten meine Eltern höchste Probleme mit mir, meine Lehrer höchste Probleme mit mir. Das ist zweimal passiert. Nicht, weil ich so blöd war, sondern weil ich gar nicht zur Schule gegangen bin. Viele, viele Tage, viele Wochen, habe Unterschrift gefälscht. Die Unterschrift hier von meinem Vater, die konnte ich perfekt. Habe Entschuldigungen geschrieben. Habe angefangen mit Alkohol, mit Drogen, Kriminalität. Ich war mit 15 hier drogensüchtig, kriminell und habe so das Leben schon voll ausgekostet. Das der Vorteil war, ich muss es jetzt mit Mitte 50 nicht mehr machen. Ich muss nicht mehr nachpubertieren. Also das habe ich schon hinter mir. Ich bin Motorrad gefahren, alles. So, ich brauche keine Harley mehr. Ist alles erledigt in dieser Zeit vorher. Kleine Spitze. Es war eine schlimme Zeit. Meine Mutter ist in dieser Zeit verstorben. Im Jahr 75 ist sie an Krebs verstorben, im März. Waren 4 Jungs, ich war der zweitälteste. Ich stand am Grab meiner Mutter und ich konnte keine Träne vergießen. Mein Herz war kalt, war hart. Ich hatte überhaupt auch von Drogen alles benebelt. Ich hatte keine Gefühle mehr. Meine Mutter hat zum Glauben gefunden in diesen 2 Jahren, als sie Krebs hatte, durch ein Ehepaar aus der Methodistenkirche, die sie zum Glauben geführt hat. Mein Vater war auch wieder auf dem Weg des Glaubens. Er war als junger Mann mal im CVDM zum Glauben gekommen, hat es dann aber nicht gelebt. Auch er durch diese ganze Not und das Leid haben sie Jesus kennengelernt. Wir haben als Kinder gespürt, ich habe gespürt, irgendwas hat sich verändert bei meiner Mutter vor allem, aber es war mir egal. Aber, und da möchte ich euch sehr ermutigen, ihr lieben Beter, dieses Ehepaar von den Methodisten, als meine Mutter verstarb, waren sie an ihrem Sterbebett. Und im Sterbebett sagte meine Mutter zu ihnen, bitte versprecht mir eins, betet jeden Tag für meine 4 Jungs. Und diese treuen Leute, die waren damals schon 60, die Frau wurde über 90 Jahre alt, die hat jeden Tag für uns gebetet. Bis zu dem Tag, als sie abgelebt ist. Nach einem halben Jahr war ich weich gebetet. Im November diesen Jahres kam ein CVDM-Mitarbeiter zu uns nach Hause. Er hat gehört von unserem Dilemma. Da war früher eine Beziehung da und er kam und wollte meinen Vater besuchen, um ihn zu trösten. Mein Vater war aber nicht da, also nahm er mit mir Vorliebe. Ich habe ihm die Tür geöffnet und das war so ein Wadenbeißer Gottes. Kennt ihr das? So, wenn du die an der Wade hast, die lassen dich nicht mehr los. So ein Typ, ja, der kam also gleich auf mich zu und sagte, Michael, wie sieht's mit Gott bei dir aus? Und ich habe ihm gesagt, weißt du was, ich glaube schon, dass es irgendwie einen lieben Gott gibt, aber es ist mir völlig egal, was der macht, ich lebe mein Leben. Dann kam zum Glück mein Vater nach Hause und dann war ich weg. 2 Wochen später kam derselbe wieder und diesmal wollte mit mir reden und sagte, Michael, ich muss mit dir reden. Der Heilige Geist hat mir gezeigt, wie es dir geht. Ich muss mit dir reden, du brauchst Hilfe. Und ich dachte, der Typ hat nicht mehr alle Tassen im Schrank. Aber der ließ sich, der hatte den Schuh schon in der Türspalte. Den hast du nicht losgekriegt, den Typ. Und ich weiß, es ist nicht unbedingt die attraktivste Evangelisationsmethode, aber manche brauchen das. Ich brauchte das. Ich brauchte den Wadenbeißer Gottes. Gott weiß, welche Leute gebraucht werden für die entsprechende Bekehrungswunder. Gott hat die richtigen Leute. Er braucht die Beter, die beten, sagen, Herr, vergiss den Winkler nicht. Und er braucht den Wadenbeißer, der sagt, jetzt gehst zum Winkler und gehst ihm auf den Geist. Und da stand er vor mir. Ich muss mit dir reden. Dann habe ich ihn in mein Zimmer gebeten, hat er sich erstmal meine Plattensammlung angeguckt, hat sich eine Deep Purple Platte rausgesucht. Dann war ich ein bisschen beruhigt. Hörte die an, so ein paar Takte. Und dann sagte Michael, dir geht's hundsmiserabel, du brauchst Hilfe. Und ich sagte, nein, mir geht's gut. Dann haben wir eine halbe Stunde diskutiert, ob es mir nun gut oder schlecht ginge. Und ich war ein Sturkopf und das war ein Sturkopf. Aber jetzt, ich sage, war ich gebetet. Jetzt kam Gott zu Hilfe. In meinem Zimmer änderte sich plötzlich die Atmosphäre. Es war so eine Intensität von der Liebe Gottes. Ich wusste nicht, wie mir geschieht. Tränen liefen über mein Gesicht. Ich dachte, was ist mit mir los? Ich ging zu meinem Schreibtisch, holte eine Streichholzschachtel raus und warf sie ihm auf den Tisch und sagte, das ist mein Problem. Da waren 5 Gramm schwarzer Afghane drin und ein LSD-Trip. Schwarzer Afghane ist Haschisch. Und sagt, das ist mein Problem. Und er sagte, ja gut, und weiter? Und dann habe ich über eine Stunde einfach mal alles ausgekotzt, was da in meinem... Plötzlich spüre ich in der Gegenwart der Liebe Gottes, habe ich plötzlich mein eigenes Herz erkannt, wie es eigentlich wirklich um mich stand. Jetzt konnte ich es sehen, wie mein Herz hart geworden ist wie Stein, wie ich so viel Lasten auf mich genommen habe, wie fast ein verzweifeltes Leben ich eigentlich geführt habe. Ich konnte das jetzt erst überhaupt sehen in der Gegenwart von dieser Atmosphäre der Liebe Gottes. Und dann erzählt er mir 1-2 Zeugnisse von Männern, die frei geworden sind von Drogen und Jesus kennengelernt haben. Und er sagte zu mir, Michael, Jesus möchte mit dir ganz neu anfangen. Willst du das? Und jetzt hatte ich so ein bisschen Glauben. Wisst ihr, es braucht ja nicht mehr als ein Senfkorn-Glaube, oder? Ein bisschen Glaube. Ein bisschen reicht doch aus. Aber wie sollen sie glauben, wenn sie nicht hören? Gott sei Dank gibt es die Wadenbeißer Gottes. Die verkündigen. Die sagen das Evangelium. Und ich spürte so ein bisschen was, es könnte ja was Wahres dran sein. Und dann habe ich gesagt, was muss ich tun? Er sagte, weißt du was, wir knien jetzt hier in deinem Bett nieder und du lädst Jesus ein, der Herr deines Lebens zu sein. Und Herr ist wichtig. Nicht nur der Erlöser, sondern der Herr deines Lebens zu sein. Dann haben wir uns niedergekniet und ich habe auf Schwäbisch gebetet, die Sprache des Himmels. Denn der Herr hörte mein Gebet. Und ich habe jetzt in einfachen Worten Jesus eingeladen und sage, Herr, vergib mir mein Leben. Komm in mein Leben und sei du der Herr in meinem Leben. Und soll ich euch was sagen? In diesem Moment hob sich wie eine schwere Last von meiner Brust. Und ich war leicht wie ein Vogel. Ich hätte unter der Decke kleben können. So eine Leichtigkeit war da und 4 dunkle Mächte haben mich in dem Moment verlassen. Woher weiß ich das? Ich war frei von 4 Dingen, wo ich gebunden war. Drogen, ich habe von diesem Tag an nie wieder Drogen genommen, nie wieder. Und ich habe vorher fast jeden Tag Drogen genommen. Da kommt man nicht so einfach los davon. Es war die Freiheit in Jesus Christus. Er ist der Herr und die Mächte der Finsternis, die dunklen Mächte, die mich beherrscht hatten, mussten weichen, weil Jesus eingezogen ist. Lüge. Ihr wisst, mit jeder Sucht, Lüge ist immer ein Zwilling der Sucht. Wer süchtig ist, der lügt. Könnt ihr euch merken. Und wenn du viel süchtig bist, dann lügst du viel. Und irgendwann wusste ich nicht mehr zu unterscheiden zwischen Lüge und Wahrheit. So, es war wie ein Lügengeist, eine finstere Macht der Lüge, die mich umfangen hatte, sodass ich selbst oft nicht mehr wusste, sage ich jetzt die Wahrheit oder lüge ich? Und von diesem Tag an war das weg. Jetzt schon, Nummer 4. Ich war so jähzornig, immer wieder kam so ein Geist des Jähzorns über mich, dass ich zweimal beinahe Leute umgebracht hätte im Jähzorn. Ich war dann nicht mehr ich selbst. Von diesem Tag an war ich nie wieder jähzornig. Und meine Kinder haben mir das erst kürzlich bestätigt und gesagt, Papa, das können wir uns gar nicht vorstellen, dass du jemals jähzornig warst. Und es ist die Ehre des Herrn. Ich wurde frei von dieser finsteren Macht des Jähzorns und von Pornografie. Ich habe jeden Tag, jetzt muss ich aufpassen, wie ich das sage, mich entsprechend befriedigt. Jeden Tag. Von diesem Tag an nie wieder. Und es ist nicht meine Kraft, es ist nicht die Beherrschung, es ist nicht die Disziplin, die mich dazu geführt hat. Es ist die Freiheit, die ich in Christus erlebt habe. Und ich weiß, es ist meine Story. Und ich weiß, wie viele mit vielen diesen Dingen immer noch zu tun haben. Leute, ich sage euch das als persönliches Zeugnis. Wenn Jesus der Herr ist, ist die Voraussetzung da, dass du frei bist von jeder Macht der Finsternis, von jeder Bindung, von allem, was dich beherrscht hat. Egal, ob du selbst daran schuld bist oder ob das durch Fremdverschulden in dein Leben gekommen ist. Aber die Freiheit kommt durch die Person Jesus Christus. Von diesem Tag an wendete sich mein Leben. Ich habe das nächste Zeugnis im nächsten Jahr, war 2 volle Noten besser. Und ich habe immer noch keine Hausaufgaben gemacht. Bitte nicht zu mich zum Vorbild nehmen. Sondern einfach nur, weil ich die Schule besucht habe. So, es ist noch was aus mir geworden. Und das aus einer Familiengeschichte. Aus meiner Mutter ist an Krebs verstorben. Mein Vater hat sich später das Leben genommen. Mein jüngster Bruder hat sich das Leben genommen. Wir waren Kandidaten des Todes. Und ich war auch ein Kandidat des Todes. Ich wäre der klassische Junkie. Ich würde heute nicht vor euch stehen können. Definitiv nicht. Mein Leben wäre früh zu Ende gegangen. Heute stehe ich vor euch, erlöst, befreit, glücklicher Ehemann seit 37 Jahren, 4 erwachsene Kinder, 5 Enkel. Eine Lebensgeschichte, wo ich nur sagen kann, danke Herr. Und warum? Weil ein Wadenbeißer Gottes das Evangelium mir gebracht hat und weil treue Menschen gebetet haben. Es könnte euch ermutigen. Mich macht es überglücklich. Und wenn ich die Lieder mit euch singe, von der Freiheit, dann geht mir das Herz immer noch auf. Es gibt nichts Größeres, nichts Herrlicheres, nichts Schöneres als das Evangelium von Jesus Christus. Was wären wir ohne Jesus? Hey, und ich weiß, ihr sitzt hier und ihr wisst um das Evangelium. Und vielleicht manche von euch haben auch wieder noch eine neue Leidenschaft und Hunger gekriegt, zu sagen, ich möchte auch frisch und neu das Evangelium von Jesus Christus erkennen und drin leben. Aber bitte, seid Menschen, die beten für andere und die bereit sind, wo Gott euch gebrauchen will. Vielleicht kein Wadenbeißer zu sein, aber ein Botschafter an Christi Stadt, um dieses wunderbare Evangelium von Jesus Christus den Menschen zu sagen, die ohne das Evangelium hoffnungslos verloren sind. Ich bin so dankbar, dass ich in diese Freiheit kommen darf. Das Evangelium von Jesus Christus ist Kraft, ist Freiheit. Das war mein Einstieg. Gibst du mir die nächste Folie, bitte? Wir haben im Grunde dieses Sendungswort Jesu schon gesungen. Die erste Predigt, die Jesus gehalten hat, Lukas Kapitel 4, da nahm er diesen Text aus Jesaja, es wurden ihm die Schriftrolle dargereicht und er öffnete die Schriftstelle an dieser Stelle oder die Rolle an Jesaja 61, Vers 1 bis 4. Und ich lese euch mal vor, was dort steht. Das heißt, das war die erste Predigt, die Jesus gehalten hat. Und er sagt dort, der Geist des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu verkündigen den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkündigen ein gnädiges Jahr des Herrn und einen Tag der Rache unseres Gottes, zu trösten alle Trauernden, zu schaffen, den Trauernden zu ziehen, dass ihnen Schmuck statt Asche, Freudenöl statt Trauer, schöne Kleider statt eines betrübten Geistes gegeben werden, dass sie genannt werden Bäume der Gerechtigkeit, Pflanzung des Herrn, ihm zum Preise. Sie werden die alten Trümmer wieder aufbauen und was vor Zeiten zerstört worden ist, werden sie aufrichten. Sie werden die verwüsteten Städte erneuern, die von Geschlecht zu Geschlecht zerstört gelegen haben. Und dann sagte Jesus, heute ist dieses Wort für euch in Erfüllung gegangen. Mit seinem Kommen erfüllte sich dieses Wort. Das ist seine Sendung und wir stehen in dieser Sendung Jesu Christi, den Elenden gute Botschaft zu bringen. Da habe ich ein bisschen davon erzählt, von meinem eigenen Zeugnis. Den Gefangenen, wir müssen die Gefangenen nicht frei machen, sondern wir predigen den Gefangenen, hey, du bist frei. Jesus ist gekommen, um die Ketten von dir abzunehmen. Du musst nicht mehr gebunden sein. Du musst nicht mehr unter dieser Last, unter diesem Joch sein. Du musst nicht mehr versklavt sein. Hey, du bist frei. Denn das Evangelium ist die Botschaft vom Sieg Jesu Christi, der jede Macht der Finsternis überwunden hat. Alles, was uns Menschen unterdrückt und geknechtet hat, schlussendlich den Tod, haben wir gesungen, hat er überwunden am Kreuz von Golgatha. Der Sieg ist geschehen. Und der Evangelist ist derjenige, der den Sieg verkündigt. Du musst den Sieg nicht bringen, den hat Jesus gebracht. Du musst auch nicht verkrampft Gefangene freimachen, das hat Jesus gemacht. Aber wir verkündigen die Freiheit. Hey, warum rennst du noch als Sklave durch die Welt? Du bist frei. Tritt heraus. Der Kerker ist geöffnet. Du musst nicht mehr in dieser Gefangenschaft leben, was vielleicht von Geschlecht zu Geschlecht, wo in der Familiengeschichte immer wieder Armut, Zerbrochenheit, Alkoholismus, Pornografie und was uns so alles plagt und bindet, was immer da war, hey, tritt raus aus dem Kerker, es ist vorbei. Niemand kann dich mehr halten. Niemand. Geh raus, nimm dein Bett, steh auf und geh heim. Zerbrochene Herzen zu verbinden. Was für ein schönes Wort. Wie macht die Sünde, wie macht das Leben, der Schmerz und das Leid des Lebens, was wir einander antun als Menschen, wie macht es das Herz oft so zerbrochen? Tut so weh. Aber Jesus ist gekommen, zerbrochene Herzen zu verbinden. Dass unsere Herzen wieder aufatmen, dass wir mal wieder richtig durchatmen können. Dass der Schmerz uns nicht wieder niederdrückt. Sondern wir wieder anfangen können zu leben. Traurige zu trösten. Und das ist alles sehr persönlich. Und das fängt immer auch mit dem an, dass Jesus uns ganz persönlich Gutes tut. Uns ganz persönlich in Freiheit bringt. Dass das Evangelium ganz persönlich uns verändert. Und dann geht's aber weiter. Die Erlösung erleben, die Befreiung erleben, werden alte Trümmer wieder aufbauen und zerstörte Städte wieder erneuern. Es ist auch das Evangelium der Herrschaft Jesu Christi, ist nicht nur die Erlösung und dann warten wir, bis wir in den Himmel kommen, sondern es ist auch die Kraft der Wiederherstellung von allem, was zerbrochen und kaputt gegangen ist, zerfallene Familien, zerbrochene Berufungen, zerbrochene Gesellschaften, was kaputt ist in Systemen und Familienstrukturen, was zerfallen ist, auch vielleicht in Geschichten, wo Menschen immer wieder unterworfen, unterdrückt wurden, das ist vorbei und wir dürfen wieder aufbauen. Das Evangelium vom Reich ist deshalb das Evangelium von der Herrschaft Jesu Christi. Die Basileia, das ist das griechische Wort von Reich Gottes. Das Basileia, das Reich Gottes, ist dynamisch. Es bricht hinein in diese Welt und setzt eine neue Herrschaft ein. Es geht um einen Herrschaftswechsel. Deshalb auch so wichtig, Leute, es reicht nicht zu sagen, meine Sünden sind vergeben. Das ist schön, Halleluja. Und deshalb stehst du vor Gott und niemand kann dich mehr anklagen. Aber es geht auch darum, einen Herrschaftswechsel zu vollziehen. Jesus, du bist der Herr in meinem Leben. Und wenn er Wohnung macht in dir als Herr, dann kann das andere sich nicht halten. Das habe ich in meinem Zeugnis so darauf hingewiesen, Jesus als Herr zu begrüßen. Du bist der König in meinem Leben. Du bist der, der das letzte Wort hat, der das Sagen hat in meinem Leben. Ich unterordne mich deiner Herrschaft, deiner Königsherrschaft. Du bist mein König. Und das macht den riesen Unterschied, dass keine andere Kraft und Macht uns übermannen und übermächtigen kann. Denn Jesus ist unser Herr und König. Und wir bauen das Reich Gottes, heißt, wir predigen, verkündigen, aber richten auch wieder auf die wiederherstellende Kraft Gottes in unserem Leben. So, deshalb, wenn ich jetzt ein paar Takte, will ich in diese Richtung uns nahelegen. Wie kommt es dazu, dass wir von denen, die Befreiung, ich gehe mal davon aus, so erlöst, wie ihr aussieht, dass ihr alles sozusagen diese Erfahrung irgendwie gemacht habt, Jesus hat mich erlöst, oder? Wenn nicht, hier vorkommen, Knie beugen, beten. Ja. Herzliche Einladung dazu. Ja, auch nach dem Gottesdienst. Ja, ich meine, gibt's was Besseres? Ja. Wäre doch irgendwie schade, du rennst an den Dingen vorbei. Ja, und läufst mit einem schlechten Gewissen durch die Welt. Musst du nicht. Du musst keine Angst mehr haben vor dem Tod. Ist alles erledigt. So sagt Jesus, sei willkommen. Er vergibt dir all deine Schuld und Sünde. Ach, jetzt komme ich ins evangelistische Predigt. Ihr seid bekehrt. So, aber vielleicht auch in diesem Aspekt zu sagen, er ist der Herr in meinem Leben. Und wie sagt Josua, ich und mein Haus werden dem Herrn dienen. Also alles, was zu mir gehört, ist unter der Herrschaft Jesu Christi. Und egal wie zerstört, egal wie kaputt, egal wie weit weg es ist von dem, wie es Jesus eigentlich erschaffen hat, wie es eigentlich ursprünglich war, egal wie weit weg wir davon sind, wir werden wieder aufbauen. Wir werden es wieder schön machen. Wenn du mir die nächste Folie gibst, Ben, vielen Dank. Jesaja 58 heißt es mal, du sollst heißen, der die Lücken zumaut, die Wege ausbessert, dass man da wohnen kann. Wir brauchen einen Blick dafür, gestern haben wir über Zielfoto gesprochen, ja, für die Gemeinde. Wir brauchen einen Blick dafür, wie es eigentlich sein könnte. Ein Blick dafür, wie es eigentlich von Gott her gedacht ist. Ein Blick von dem, was Gott verheißen hat. Wo will eigentlich Gott mit uns hin? Und das Volk Israel, als sie aus Ägypten befreit wurden, war es ja nicht nur einfach so, jetzt haben wir endlich Pharao hinter uns, sondern Gott wollte sie bringen in das Land der Verheißung, in das Land Kanaan, wo sie eigentlich hingehören. Die waren 430 lange Jahre nicht in ihrer Berufung, nicht in ihrem Erbe, nicht in ihrem Land, nicht in ihrer Identität. Sie haben im fremden Land unter fremder Herrschaft gelebt und im Grunde alles verloren, was sie eigentlich von Gott her hatten. Und Gott befreite sie aus diesem Zustand, nicht, dass sie eben nur befreit waren, sondern um dorthin zu kommen, wo sie eigentlich hingehören. Ins Land der Verheißung. Gott will mit dir dorthin, wo du eigentlich hingehörst. Wie viele leben noch weit weg von ihrem Erbe, von ihrer Berufung, von dem, was Gott eigentlich hat. Wie sieht es in unseren Familien, Beziehungen, Ehen aus? Ich weiß, ihr seid eine beziehungsstarke Gemeinde. Von daher habt ihr da alles drauf und könnt mir alles erzählen, wie das geht. Aber es gibt vielleicht doch noch ein Bild drüber hinaus. Wie könnte es aussehen, versöhnende Beziehungen zu leben? Wie sieht eine Gesellschaft aus, die erneuert ist in der Kraft des Heiligen Geistes? Wo soll eigentlich Deutschland sein von Gott her? Wie soll es eigentlich um Dorsten und all die Städte, die wir hier verkörpern, wie würde eine Stadt aussehen, wenn das Reich Gottes Gestalt gewinnen würde? Haben wir dann ein bisschen eine Ahnung, einen Traum? Hilf uns, Herr. Seine Gedanken sind höher als unsere Gedanken. Herr, gib uns diese Gedanken des Friedens. Gib uns diese Gedanken, die du hast. Gib uns ein bisschen eine Ahnung davon, wo willst du mit uns hin? Wie sieht unser Kanaan aus? Wie sieht unser Land aus, wo Gott uns eigentlich haben will? Und wo stecken wir denn noch drin? So die Befreiung, überhaupt mal rauszukommen aus dieser Herrschaft, so wie mein Zeugnis ich erzählt habe, ist natürlich die wesentliche Voraussetzung. Aber jetzt geht es darum, dass wir wieder aufbauen. Dass wir in unserer Berufung leben. Dass wir in unseren Stand einnehmen, der uns eigentlich von Gott her gegeben ist. Dass wir wieder die Schöpfung aufbauen, die Gott uns als Menschen gegeben hat. Habt ihr Lust dazu? Manche. So, drei Dinge sind dazu wichtig. Erstens, Identität. Danke. Identität. Wenn du 430 lange Jahre als Sklave gelebt hast als Volk, die allermeisten sind geboren in Sklaverei. Die haben nicht anders gedacht, die haben so gelebt, die haben ständig diese Definition bekommen, du bist gar nichts, du bist ein Dreck. Aber eigentlich waren sie das Volk Gottes. Ihre eigentliche Identität ist Volk Gottes. Wisst ihr, all die Menschen, die da draußen rumlaufen, ihre eigentliche Identität ist geschaffen in der Ebenbildlichkeit Gottes. Und meine Güte, was haben wir denn da draus gemacht? unsere eigentliche Identität. So, viele von euch haben da schon viel verstanden. Aber es ist wichtig, wenn wir nicht verstehen, wer wir wirklich sind, werden wir nicht in unserer Berufung, in unserer eigentlichen Lebensart sein können. Wir werden immer wieder zurückgezogen in die alte Strukturen unter der Sünde, unter dem Todesgeist und all diese Dinge. Identität, warum ist das wichtig? Aber vor allem, wie leben wir in einer Umgebung, die uns immer wieder anders definiert? Dass wir bleiben in dieser Identität, die wir von Gott her haben. Und da ist die Anbetung ein ganz wichtiger Faktor. Nicht umsonst stellt in erwecklichen Gemeinden Gott immer zuerst die Anbetung wieder her. Warum Anbetung? Das deutsche Wort Anbetung hat die gleiche Wortwurzel wie jemand die Hand küssen. Meine Verehrung. So, wenn du jemand, einer Dame die Hand küsst, oder wie macht ihr Männer das, Jens, vorbildlich, ja, ihr seid ja vorbildlich, das heißt, ihr werdet doch euren Frauen wahrscheinlich jeden Tag Anbetung entgegenbringen. Mein Schatz, du bist so schön, so toll, wie du heute wieder aussiehst, also grandios, ja, fabelhaft, was für eine Frau, du bist meine Disco-Queen, du bist die, für die ich alles hingeben würde, so herrlich, so wunderbar, oh, ich bin begeistert, oder so ähnlich? Das ist Anbetung. Das ist Anbetung. Was passiert denn, wenn du das tust, irgendwann merkst du, und das ist meine Frau? Was für ein glücklicher Mensch bin ich? Ja, ich habe so eine tolle Frau. Und es tut was, es strahlt zurück zu dir, es definiert dich. Und so ist es, wenn du Gott anbetest, also nicht wir besingen uns selbst und unseren elenden Zustand, sondern wir besingen die Größe und Majestät und Großartigkeit und Treue und Güte und Majestät unseres Gottes. Und während du anbetest, merkst du plötzlich, oh, das ist mein Gott und ich bin sein Volk. Und es tut was mit dir. Deine Identität wird aufgerichtet in der Anbetung dieses großartigen Gottes. Deshalb ist Anbetung auch als Lebensstil, haben wir gestern reingeschrieben, oder? Anbetung als Lebensstil ist nicht nur nett charismatisch, es ist überlebensnotwendig. Anbetung als Lebensstil. So, wir beschreiben ihn. Und zusätzlich passiert noch Folgendes. Da wir geschaffen sind in der Ebenbildlichkeit dieses Gottes, den wir anbeten, strahlt es auch auf uns zurück und wir sagen, da ist diese Gottesgeist, diese Ebenbildlichkeit auch in uns. Und es wird wieder erneuert, erweckt, ins Bewusstsein gebracht. Meine Güte, ich habe mich wieder so schlecht definieren lassen. Da bin ich wieder in meiner Arbeitswelt bezeichnet worden als Depp, als der Nichtskönner. In der Schule habe ich wieder so eine blöde, rote Arbeit zurückgekriegt, ja, wo mich definiert, sag mal, mit euch kann man gar nichts anfangen. Und wie oft werden wir so definiert? Und vielleicht stehst du morgens vor dem Spiegel und sagst, was für Elend guckt mich da an? So, wenn du dich selbst nicht angucken kannst, dann mute dich bitte den anderen Leuten nicht zu. Wir nehmen Definitionen auf, die entsprechen nicht der Wahrheit. Ist eine Lüge. Und wenn wir anbeten, dann korrigiert sich das. Und wir schauen in diese Herrlichkeit. Und dann sagt Paulus, und während wir diese Herrlichkeit Gottes beschreiben, werden wir verändert in sein Bild. Das ist grandios, oder? Deshalb Anbetung, ihr lieben Leute, muss immer Gott gewandt sein. Anbetungszeiten im Gottesdienst, bitte nicht ich, mir, meiner und so weiter. Unser Elend haben wir oft genug. Sondern wir betrachten ihn und plötzlich in dem Betrachten von ihm verändert sich unsere Betrachtung unserer selbst und wir sind uns wieder unserer Identität bewusst. Ich weiß wieder, wer ich bin und wo ich hingehöre, wo meine Wurzeln sind und wo meine Heimat ist und wo meine Zugehörigkeit ist und wer ich bin. Identität. Zweitens, wenn wir Wiederherstellung erleben wollen, ist Autorität ein nächster wichtiger Begriff. oder eine Wahrheit, dass wir leben in der Autorität. Denn die Wiederherstellung aller Dinge, und da kann ich jetzt nicht zu weit ausführen, aber wenn ihr das Volk Israel als Beispiel nehmt, die kamen dann ins Land der Verheißung. Und was war dort los? Da gab es Riesen. Da gab es Widerstände. Es war nicht so, ich habe euch mein Land gegeben und alles ist in Ordnung. So, du wirst Christ und du hast keine Probleme mehr. Nein, du wirst Christ und Gott sagt, das ist dein Land, das ist dein Leben, das ist deine Berufung, ich gebe es dir zurück. Mach was draus. Und ich werde bei dir sein und wenn du Widerstände überwindest, dann werde ich mit dir sein. Ich werde dich bevollmächtigen, ich gebe dir Kraft, ich gehe vor dir her. Ich werde dich nicht verlassen und nicht versäumen. Ich gebe dir alle Autorität und Vollmacht, die du brauchst, um die Zerstörung in deinem Land wieder zur Schönheit umzuformen. Ich werde dir Kraft und Autorität geben über jede Macht, was immer dein Leben, deine Familie zerstört hat. Gott gibt dir Vollmacht. Darüber keine Macht der Finsternis kann dich wieder beherrschen. Jesus sagt zu seinen Jüngern, ich habe euch Vollmacht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über jede Macht des Teufels. Vollmacht, Autorität, griechisches Wort exousia heißt, ich gebe dir Erlaubnis. Wer gibt uns Erlaubnis? Der alle Macht hat im Himmel und auf Erden. Höchste Stelle. Absoluter Chef. Und er sagt, ich gebe dir Prokura, ich gebe dir Erlaubnis, ich gebe dir Bevollmächtigung. Du darfst handeln in meinem Namen, in diesem Mandatsbereich, in deinem Land, in deinem Leben, in deiner Berufung, in der du stehst. Das ist cool, gell? So Schlangen und Skorpione stehen für die Dinge, die uns piesacken, die uns Schwierigkeiten machen, die uns bedrohen wollen. Wir haben vor so vielen Dingen Angst. Und Jesus sagt nicht, betet sie weg, sondern geht drüber. Im Gehen erlebst du die Vollmacht Jesu Christi. Wenn du ängstlich davor stehst und sagst, Herr, nimm doch die Schlangen weg, passiert nichts. Dann kommt der vollmächtige Pastor, der betet sie weg. Dann geht der Pastor und sind sie wieder da. Aber da gibt es zum Glück irgendwelche vollmächtige Evangelisten, die dann von Afrika kommen, die sind noch vollmächtiger. Und die beten nur 2 Tage lang, bleiben sie weg. Und dann sind sie wieder da, ja. Ja, so funktioniert es nicht, sondern Gott hat dir Vollmacht gegeben für deine Schlangen und Skorpione, die dich immer piesacken und plagen und beißen wollen, dass du drüber hinweggehst und sagst, Jungs, interessiert mich nicht mehr. Schwierigkeiten, Probleme, natürlich gibt's die, aber in der Vollmacht Jesu gehe ich meinen Weg. Und ich werde wieder aufbauen und wiederherstellen, meine Beziehungen, mein Leben, meine Berufung, alles, was Gott mir gegeben hat. Ich lasse mich nicht mehr unterwerfen. Ich weiß, wer ich bin und ich kenne meine Autorität. Königliches Priestertum. Martin Luther hat uns beigebracht, Priestertum aller Gläubigen. Das war damals eine Riesensache. Da gab es Priester, die haben sozusagen zwischen Gott und den Menschen gestanden. Und Martin Luther sagte, nein, ihr seid alle Priester. Ihr könnt direkt mit Gott in Verbindung treten. Das war eine Riesensache. Das Gleiche ist aber auch wahr, ihr seid alle Könige. Ein königliches Priestertum. Könige und Priester. Jetzt gibt es neue Theologien, die sagen, die Pastoren sind die Priester und die Unternehmer sind die Könige. Falsch. Wir sind alle Priester. Wir sind alle Könige. Was tun denn Könige so, den lieben langen Tag? Regieren, genau, bestimmen. Die treffen Entscheidungen. So, wir sind ein Volk von Könige. Versuch nicht immer, deine Verantwortung abzugeben, wegzuschieben. Irgendeiner wird es für dich machen, die da oben müssen doch sich für mich sorgen. Nein, fang an, selbst zu regieren. Am Anfang über dein Hirn und über deine Emotionen. Damit beginnt es. Lass nicht alles zu. Du hast Autorität, du darfst regieren. Treff Entscheidungen, nimm Verantwortung. Du wirst erstaunt sein, was für einen Unterschied es macht, wenn du Verantwortung übernimmst. Das ist, was ich meinen Unternehmern, ich bin Unternehmensberater, unter anderem, was ich den Unternehmern immer beibringen muss. Nein, das ist nicht irgendeine Firma, es ist deine Firma, nimm Autorität. Ist auch nicht die Firma des Herrn, es ist deine Firma. Och, ist das fromm, des Herrn Firma. Nee, der hat sie dir gegeben. Und er hilft dir, deine Firma zu führen. Macht einen Unterschied. Und dann müssen sie erst mal lernen, wieder Verantwortung zu nehmen für ihre Firma. Das macht schon 50% des Erfolges aus. Ein anderes Thema. Autorität. Ja? So, Identität, ich weiß, wer ich bin. Ich kenne meine Autorität. Und jetzt spürt ihr ja schon, Wiederherstellung. Wo ist das Klavier? Jetzt machen wir das. Ja? Ich werde das nicht mehr einfach so hinnehmen. Ich lasse es nicht einfach in Trümmerstätten liegen. Das kann doch nicht sein. Sondern wieder aufbauen. Und jetzt kommt drittens, da will ich noch ein paar Minuten verharren, Mentalität. Identität, Autorität, Mentalität. So, das heißt, was ist Mentalität? Da könnte ich jetzt sagen, Heiligung. Aber da kommt eine Schwere auf die Gemeinde. Boah, Heiligung. Im Grunde geht es doch darum, dass wir jetzt das Land, unser Kanaan, befreien von aller Macht des Bösen und anfangen wieder, das zu pflanzen und zu bauen, was eigentlich in unser Land gehört. Wie soll das Land aussehen? Die Schönheit Gottes, die Art und Weise des Wesen Jesu Christi in meinem Land zu pflanzen, zu bauen. Dass wir leben und denken und fühlen und Beziehung haben untereinander und unser Beruf ausleben und so weiter, wie es Christus entspricht. Jüngerschaft, auch ein schönes Wort. Aber es sind immer so Worte, dass, ach, Jüngerschaft, wir haben Jüngerschaftsgruppen. Aber um was geht's denn eigentlich? Ich will es euch einmal Beispiel verdeutlichen. Wenn du mir die nächste Folie gibst, bitte, Ben. Das ist unser Garten. Wir sind vor 5 Jahren umgezogen nach Bayern. Die haben uns reingelassen und wir haben dann, noch ging's vor 5 Jahren, und wir haben uns reingelassen und wir haben, das wäre eine Geschichte für sich, wunderbare Führung Gottes, haben wir ein Haus dort gefunden. Gott hat unseren ganzen Plan, unsere ganze Liste von dem, was wir erträumt haben, hat er uns erfüllt. Ja, einfach so. Jetzt war das Haus, wurde bewohnt von Leuten, die sich nicht um den Garten gekümmert haben. Und der Garten war in dementsprechendem elenden Zustand. Nun sind wir Schwaben und wir haben deshalb mit dem Vorgarten begonnen. Wegen der Leute. Nur um festzustellen, dass die Bayern sich gar nicht dafür interessieren. Das sind nur die Schwaben. Gut, Vorgarten haben wir hingerichtet mit großer Mühe. Dann hinterm Haus, das ist jetzt hinterm Haus, das sah vorher natürlich komplett anders aus. 400 Quadratmeter war in sehr, sehr schlechtem Zustand. Und da haben wir uns gesagt, das packen wir an vor 2 Jahren, das packen wir jetzt an und werden das schön machen. Und wir haben angefangen zu träumen, wie könnte der Garten aussehen. So hat es begonnen. Wir haben aufgezeichnet, aufgeschrieben, haben dann Fachleute gefragt, auf was muss man achten, welche Pflanzen und Pipapo und wie macht man das und Wege, wo man gehen kann und bom, bom, bom. Also Fachleute befragt und haben ein Bild entworfen, so würde es schön aussehen. So wollen wir es haben. So würde dieser Garten ein Platz sein, wo man sagt, oh, da freuen wir uns drauf. So, hab eine Vision, hab eine Vorstellung. Dann habe ich einen Kunde von mir gefragt, der solche Sachen macht. Er sagt, du, was würden das so ungefähr kosten? Dann bin ich vom Glauben abgefallen. Als ich die Summe da sage, okay, Traum beendet. Und dann fängt man schon wieder an zu reduzieren. Aber Gott hilft uns, unsere Träume zu verwirklichen. Der Unternehmer rief mich nach 2 Tagen an und er hat überhaupt keinen Grund dafür. Aber er rief mich nach 2 Tagen an und sagt, Michael, du bezahlst das Material und ich mache dir das Ding komplett. Kostenfrei. Und dann ist er mit 4 Mann hoch, 14 Tage oder 2 Wochen gekommen, hat den Garten komplett so in diesen Zustand zunächst mal gebracht. Alles fachkundig, alles bestens. Gott hilft uns, unsere Vision. Aber hast du ein Bild? Wo willst du hin? Wie soll deine Familie aussehen? Wie soll dein Leben aussehen? Was ist eigentlich das, was Gott in deine Familie hineingelegt hat? Ja, hab ein Bild davon. Gib's nicht so schnell auf. Seine Gedanken sind sogar noch höher als deine Gedanken. Vergiss das nicht. Und Gott hilft uns auch, Dinge umzusetzen, die wir aus eigener Kraft nicht umsetzen könnten. Er ist mit uns. Er ist mit, wirklich, Immanuel, Gott mit uns. So, und das ist interessant auch, dass Gott so, wie hier, so Grundstrukturen, ihr seht, das sind so Grundstrukturen, die hergestellt werden. Und jetzt kannst du anfangen, entsprechend zu gestalten. Das Problem, ihr Lieben, ist das Unkraut. Kennt ihr das? Das Unkraut. Seltsamerweise, obwohl der Garten erneuert ist, kommt da immer wieder Unkraut hoch. Und das Problem ist da hinten, dass die große Wiese, das ist nicht unser Land, das ist ein Naturschutzgebiet. Da weht alles mögliche Zeug in unseren Garten, was wir da nicht drin haben wollen. Also das heißt Unkraut, meine Frau sagt, es gibt kein Unkraut, nur Beikräuter, aber das ist Zeug, was wir nicht haben wollen. Ja. So, und es weht rein. Und das nur mal als Bild, so ist es doch oft in unserem Leben. Ja, du bist erneuert und erlöst und sag, auf, los geht's. Und ich weiß, wer ich bin. Und da ist so eine Grundordnung wieder in dir und du hast Mut und Glauben und Zuversicht. Und dann merkst du, da kommen Gedanken der Eifersucht und des Neides und Zorn und Hader und solche Dinge in dir hoch und sag, was ist denn das? Und zum anderen lebst du inmitten einer Welt, wo vielleicht Undankbarkeit und zerstörerische Worte und negatives Reden und so um dich herum ist und es weht in dein Hirn und in deine Emotionen und du fängst auch an so zu reden. Da gab es nun manche Christen, die haben gesagt, wir müssen unter uns bleiben, raus aus der Welt. Nur um festzustellen, bei den Christen, wenn die unter sich bleiben, ist es auch nicht viel besser. Da gibt es auch noch Unkraut, was in mein Herz und Hirn weht. So, das ist keine Lösung. Jetzt kann ich natürlich mein Leben lang Unkraut jäten und bin nur beschäftigt, immer wieder den Schmutz dieser Welt aus mir rauszuwaschen. Aber wisst ihr was, es gibt ein Geheimnis. Staudenpflanzen. So, wir haben Dutzende von Stauden gekauft. Das, was wir eigentlich sehen wollen im Garten. Und haben gepflanzt. Gepflanzt. Und wisst ihr, was das Geheimnis ist? Im Vorgarten haben wir das schon, jetzt hier auch schon fast nach 2 Jahren. Die bedecken den Boden und das Unkraut wird erstickt darunter und das, was reinfliegt, kann nicht mehr erden, weil die Erde bedeckt ist von der Herrlichkeit des Herrn. Also ich meine von dem, was wir sehen wollen. Logisch, oder? Funktioniert echt, wirklich. So, es funktioniert auch in so einem, so ist Heiligung. Nächste Folie bitte. Lasst uns Stauden pflanzen, so sieht es jetzt vor 3 Wochen, ungefähr 4 Wochen, sieht es jetzt da hinten schon so aus. Ja? Kaum noch Unkraut. Wir müssen immer noch Unkraut jäten, aber nicht mehr viel. Und noch ein Jahr oder noch 2 Jahre, dann werden wir das Problem des Unkrautes ziemlich erstickt haben. Nicht, weil wir immer gegen was sind, sondern weil wir für was sind. Wir pflanzen, was wir säen wollen. Wir pflanzen, was unserem Bild und unserer Vision und der Art und Weise entspricht, wie wir unseren Garten haben wollen. So beispielhaft, ich habe ein paar Beispiele hier hingesetzt. So gestalten wir wieder aufbauen. Wie geht das? Nachhaltig. Wo Neid ist, pflanze Dankbarkeit. So, wenn Neid das Unkraut ist, mit dem du es zu tun hast, immer auf den anderen schauen, der hat's besser, der hat's schöner, der kann weiter weg in den Urlaub gehen, der verdient mehr und blablabla. Und diese Neidkultur, das ist doch Unkraut, das zerstört, das macht krank, das macht kaputt, das fängt an uns zu beherrschen. Wollen wir nicht haben. Jetzt kannst du immer rausreißen und weg und so, oder fang an, Stauden der Dankbarkeit zu pflanzen. Du gehst zur Arbeit morgen und sagst, hey, ist es euch auch so gegangen? Ich habe einen Scheck auf meinem Konto, habe ich eine Gehaltszahlung. Jeden Monat. Ist doch der Hammer, oder? Geht es euch auch so? Mensch, bin ich dankbar. Du, seit vielen Monaten, vielen Jahren kriege ich jeden Monat ein Gehalt. Was? Das ist riesig toll. Und du fängst an Dankbarkeit. Vielen Dank für euch. Ich bin so dankbar. Ich habe mich so gefreut auf euch Kollegen und Kolleginnen, mit euch zusammen dieses Unternehmen entwickeln zu dürfen. Ist das toll. Ich habe jedem von euch ein kleines Geschenkchen mitgebracht, weil ich einfach so dankbar bin, mit euch zusammenzuarbeiten. Weißt du, was da passiert? Der Geist des Christus, die Art und Weise des Christus ist stärker als der Geist, die Art und Weise dieser Welt. Und deshalb ist Dankbarkeit, die Art und Weise Christi, stärker als Neid. Und die Neidkultur wird sich nicht mehr halten können, wenn eine Dankeskultur anfängt, sich auszubreiten. Zuallererst in deinem eigenen Herzen, aber auch in deiner Familie, in dem Kontext. Wie redest du, wie handelst du, was machst du? Pflanze Dankbarkeit. Sorge. Ist auch ein Unkraut, oder? Ja. Ich finde schon. Das siehst du wie eine ausgetrocknete Sultanine. Ja, also Sorge macht krank, laugt aus. Was setzen wir dagegen? Neugierde. Warum? Alle Dinge dienen zum Besten dem, der Gott liebt. Alle Dinge wirken zusammen zum Guten, so heißt es im Urtext. Alle Dinge müssen uns zum Guten dienen, weil wir Gott lieben. Neugierde ist, boah, ich habe nächste Woche so viel zu tun, so viele Termine, so viele Herausforderungen, bin ich doch mal gespannt und neugierig, wie Gott daraus Gutes für mich bereitet hat. Ja? Neugierig auf die Art und Weise Gottes, neugierig auf die Begegnung mit Gott, neugierig auf die Verheißungen, wie sie Umsetzung finden in unserem Leben. Neugierig zu sein. Kinder werden uns vor Augen gestellt von Jesus, werdet wie die Kinder. Kinder machen sich keine Sorgen, Kinder sind neugierig. Und ihr könnt doch alles durchgehen. Ich kenne jetzt so eure Probleme hier in Dosten nicht. Wir Schwaben haben das Habgierproblem, da könnte ich jetzt ausführlich drüber reden, aber Angst, Verzweiflung, was immer für ein Unkraut in unserem Leben sich ausgebreitet hat, es gibt die Staude Gottes dagegen, die wir pflanzen. Ja. Im gegensätzlichen Geist in der Regel, in der gegensätzlichen Haltung in der Regel, pflanzen wir das Wesen und die Art und Weise Gottes. Das ist schon ein bisschen Arbeit, aber weil wir wissen, wer wir sind, weil wir uns nicht aufhalten lassen von Schlangen und Skorpionen und Unkraut und dergleichen mehr, sondern wir wissen um unsere Autorität, pflanzen wir die Früchte des Geistes, das Wesen Gottes in so praktischer Weise in unser Leben, in unseren Alltag, in unser Morgen und unser Mittag, in unser Abend. Und wir pflanzen, bis die Art und Weise, das Wesen unseres Gottes sich ausgebreitet hat in unserem Land und herrlich erblüht zum Lobpreis seiner Herrlichkeit. Amen. Lasst uns noch beten miteinander. Herr, es ist großartig, mit dir unterwegs zu sein und danke, dass du uns nicht nur erlöst und befreit hast, das ist in sich schon aller Jubel wert, aber du hast uns auch das Land zurückgegeben, es ist ein gnädiges Jahr des Herrn, ein Jahr der Wiederherstellung. Ein Jahr, wo uns zurückgegeben wird, was wir verloren haben, vielleicht schon über Generationen. Und wenn du jetzt heute Morgen da bist und sagst, das ist meine Story, das ist meine Geschichte und jetzt reicht's. Ich nehme wieder Verantwortung an. Dann bitte komm nach dem Gottesdienst, da gibt's Gebetsmöglichkeiten. Komm und mach das Fest heute und sag, ich werde nicht länger versklavt sein, sondern ich nehme die Verantwortung. Ich nehme die Autorität, ich nehme die Identität und ich werde das Land, das so lange wie eine Trümmerstätte dargelegen hat, ich nehme die Verantwortung dafür und in der Kraft und Gnade und Gunst meines Gottes werde ich wieder aufbauen und werde das Land schön machen zur Ehre meines Gottes. Vater, und ich danke dir für all diejenigen hier in unserer Mitte, die sich aufmachen. Danke für den Glauben, vielleicht noch ein bisschen Senfkorn-Glaube, der da ist. Oder auch schon ein deutlich gewachsener Glaube. Aber ich bete, Vater, dass der Glaube zunimmt. Die Hoffnung, die Zuversicht, die Entschlossenheit, dass wir unsere Trümmerstädte wieder aufbauen in unserem eigenen Leben. Aber auch in dem Land, in den Städten, Dörfern und Orten, wo du uns hingesetzt hast. In den Schulen und Universitäten, in den Unternehmungen und Vereine und Clubs, wo wir sind, Tag für Tag. Dort wollen wir sehen, wie Trümmerstätten wieder aufgebaut werden, dass man wieder wohnen kann. Dass man wieder wohnen kann. Und so segne uns der Herr, dass wir sehen, was wir glauben. Dass das Evangelium des Reiches Gottes seine Kraft entfaltet in uns und durch uns. So seid gesegnet im Namen unseres Herrn. Amen.